Du merkst ja, ich rede viel in Bildern. Ich glaube, ich kann mir die Zukunft einfach sehr, sehr genau vorstellen. Und die sehe ich einfach immer vor meinem Auge. Und das Einzige, was mich extrem nervt, ist, dass es viel zu lange dauert, dahin zu kommen.
Aber ich glaube, das haben wir alle irgendwie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Neue Gründerzeit Podcasts. Mein Name ist Fabio Gräßis und zusammen mit mir an einem Tisch sitzt heute Carsten Janetzki, der Gründer der Zahnarzthelden. Wir sprechen heute über Unternehmergeist, Agilität und was Innovation für den Markt der Zahnmedizintechnik bedeutet. Möchtest du da einfach vielleicht ganz kurz mal erzählen, was ihr da so macht? Was sind die Zahnarzthelden und was möchtet ihr da draußen bewegen?
Also so ganz platt gesagt, verkaufen und beservicen wir Geräte. Also den Zahnarztstuhl, den du wahrscheinlich auch kennst, so wie jeder. Das Röntgengerät und die ganzen Sterilisationsgeräte, die man dann da so hat, um die Instrumente sauber zu kriegen. Das heißt dann Thermodesinfektor oder Autoklav. Und genau, diese Geräte, die verkaufen wir und wir reparieren, warten, ja, halten die halt in Stand. Dafür haben wir dann Servicetechniker. Genau, also im Grunde kannst du dir das so ein bisschen vorstellen, wir haben für diesen Service haben wir einen Club wie den ADAC. Da kannst du Mitglied werden für 49 Euro im Monat und dann hast du Zugriff auf unsere Servicetechniker, die ganz toll sind. Und jede Menge Do-it-yourself-Videos und dann kriegst du einmal im Monat ein Reporting über all deine Geräte, was da passiert ist, wie die so drauf sind, wann da das nächste Mal die Wartung anstehen muss und so. Das ist halt super praktisch, weil du das häufiger mal darlegen musst. Also es gibt so eine Begehung und da wird dann deine Zahnarztpraxis gecheckt. Und dann ist es besser, wenn du diese ganzen Unterlagen zusammen hast. Genau. Und wir verkaufen halt diese Geräte auch. Genau.
Erste Frage, wie kommt man darauf? Also wieso setzt man sich hin und sagt, genau da möchte ich jetzt ein Unternehmen gründen? Wieso?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe jetzt nicht unbedingt so die Leidenschaft für den Zahnarzt an sich sozusagen. Haben wir wahrscheinlich alle nicht, weil da geht man ja nicht.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, jeder Zweite in Deutschland läuft rum und hat Angst vor dem Zahnarzt,
ja,
ungefähr,
oder? Ja, da geht man nicht so gerne hin, nee. Das ist tatsächlich ein ganz schön so iterativer Prozess. Also das ist nicht so, ich habe gerade auf dem Weg hierhin noch die Werbung von Höhle des Löwen gesehen, weil hier Vox ja direkt um die Ecke ist. Und das vermittelt meiner Meinung nach halt irgendwie ein Bild von Gründen, das so nicht wirklich richtig ist. Also es ist selten so, dass du irgendwie unter der Dusche stehst und dann kommt da irgendwie die super Idee, sondern das ist ein sehr rationaler Prozess teilweise. Es gab ein Gespräch, was mich vielleicht so ein bisschen in die Richtung gedriftet hat mit meinem Bruder. Der ist nämlich Vertriebler für Medizinprodukte, jetzt nicht im Zahnarztbereich, aber in einem anderen. Und der hat mir halt erzählt, wie so sein Job läuft. Und vor allem hat er sich irgendwie auch so ein bisschen darüber aufgeregt, dass er so ineffizient ist. Also dass er quasi immer, wenn er dann beim Arzt aufschlägt, eigentlich nur so in 20% der Fälle zum Arzt durchkommt und in 80% der Fälle ist der Arzt halt gerade beschäftigt. Und das ist ja auch verständlich. Und das ist halt ein bisschen frustrierend. So, und da macht dann meine Gründerbirne auf einmal Pling, weil ich auch sein Gehalt kenne, das nicht niedrig ist. Und da habe ich gedacht, okay, wenn jemand, der so viel Kohle verdient, so ineffizient arbeitet, das ist ja nicht gut. Da geht bestimmt irgendwas. Und das war so das Einzige, wo man sagen könnte, okay, das war irgendwie so ein Momentum oder so. Mhm. Und ab da ist dann eigentlich ja eine knallharte Analyse losgegangen. Da habe ich dann meinen Mitgründer und besten Freund Philipp mit ins Boot geholt und dann haben wir uns das mal genauer angeschaut. Und ja, da war dann so, je tiefer wir in diesen Kaninchenbau Medizintechnik und dann später Dentalmarkt, also Zahnarzttechnik, reingegangen sind, desto klarer wurde uns, oh, hier geht richtig was.
Echt?
Ja. Und dann haben wir das gegründet.
Hey, das ist echt, also so Sechser im Lotto-mäßig irgendwie so ein bisschen. Also man hat es ja nicht geplant, oder? Du hast es nie auf dem Schirm gehabt?
Nee. Nee, überhaupt nicht, genau. Also wir sind ja auch wirklich noch ganz am Anfang, aber von der initialen Idee, okay, irgendwie Vertriebler im Medizinbereich sind super ineffizient, bis hin zu, oh krass, im Dentalmarkt läuft so richtig viel schief. Irgendwie, da gibt es einen Händler, der Handel, der beim Kunden vollkommen unbeliebt ist, der das irgendwie in den letzten Jahren total vergeigt hat, dem Kunden irgendwie das zu geben, was er haben will. Und gleichzeitig ein Hersteller, der auch über diesen Händler irgendwie schimpft und den am liebsten raushaben möchte, weil er direkt zum Kunden will. Und haben uns dann einfach mit sehr, sehr vielen Leuten unterhalten. Mit eben diesen ganzen Händlern, mit den Herstellern, bestimmt 50, 60 Zahnärzten. Das alles noch vor der Gründung, also in der Validierungsphase im Prinzip. Dann haben wir so einen Ideenwettbewerb bei der Founders Foundation, das ist von der Bertelsmann Stiftung, mitgemacht, haben den auch gewonnen dann mit dieser Idee, den Dentalmarkt zu digitalisieren oder irgendwie aufzuräumen. Wir werden ja gleich noch mehr darüber reden, was so diesen Markt angeht, denke ich mal. Genau, so ist das ungefähr passiert. Und je tiefer wir da reingegangen sind, desto mehr merken wir, okay, hier können wir vielleicht wirklich einen Unterschied bewegen, weil hier ist ganz, ganz viel Unzufriedenheit. Und das, glaube ich, ist auch wirklich das Wichtigste. Und das ist so das, was häufig in diesen Fernsehformaten beispielsweise meiner Meinung nach nicht so gut rüberkommt, weil es da immer um eine konkrete Idee oder ein konkretes Produkt geht oder so. Und meiner Meinung nach musst du oder reicht es für den Anfang erstmal, wenn du einen Markt identifiziert hast, in dem total viel schief läuft oder einen Kunden, der total unzufrieden ist. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste erstmal. Es gibt super viele Produkte da draußen, die aber kein Mensch haben will, weil die Leute vielleicht auch manchmal falsch herum anfangen.
Du hast jetzt, also der erste Punkt, der mich jetzt interessiert, ist, du hast die ganze Zeit gesagt, da läuft super viel falsch in dem Markt, den du dir ausgesucht hast. Kannst du da vielleicht so ein bisschen drauf eingehen? Also was läuft da oder lief da falsch und hat euch dazu bewegt, dann einfach anzufangen?
Ja, das fängt an mit dem Vertriebler, also quasi mit dem Pendant zu meinem Bruder, der eben auch sehr viel Geld verdient in der Zahnarztbranche und sehr ineffizient ist. Und eben dem Kunden während der Arbeitszeit halt auf die Nerven geht. Und weil der will ja eigentlich tagsüber eben Umsatz machen, also am Patienten arbeiten und hat keinen Bock, irgendwie mit einem Vertriebler Kaffee trinken zu müssen. So. Dann geht's weiter, auch mit diesem Vertriebler weiterhin noch, dass er nicht bereit ist, dir sofort einen fairen Preis zu machen, sondern er versucht dir erstmal ein Angebot zu machen, wo er viel mehr Marge dran hat. Und wenn du dann irgendwie, dann holst du dir 3, 4 andere Angebote von anderen Vertrieblern, von anderen Händlern und dann merkst du ja, der hat dich ganz schön oder der will dich ganz schön veräppeln so, ne? Und da ist so das Vertrauensverhältnis zwischen Zahnarzt und Fachhandel, also dieser Händler, halt Stück für Stück ziemlich zerbröckelt so, genau, durch das Verhalten dieser Vertriebler. Das ist so meiner Meinung nach so der Vertriebskern so oder was da so falsch läuft oder ja. Und das andere ist dann der Service. Also du musst dir vorstellen, wenn du so einen Stuhl hast, dann bist du natürlich massiv darauf angewiesen, dass dieser Stuhl auch funktioniert.
Sehr gut.
Wenn der nicht funktioniert, dann kannst du nicht arbeiten. So, ne? Und und das weiß der Fachhändler. Und da Servicetechniker sehr knapp sind, versucht er auch das für sich zu nutzen. Und das verärgert den Kunden auch. Was heißt das konkret? Die Kunden werden unterteilt in ABC-Kunden. Und wenn du beispielsweise deine Wattepads woanders, also im Internet bestellst, anstatt eben bei diesem Fachhändler, bei diesem Vertriebler, dann sagt der Vertriebler halt, ja, das ist ja irgendwie schön und gut, kann ich auch verstehen, ist ja günstiger im Internet. Aber mein Chef hat quasi mir angewiesen oder unser Unternehmen hat mir angewiesen, dass ich dich jetzt dafür bestrafen muss.
Echt?
Und als C-Kunde klassifiziere. Und das bedeutet wiederum, dass wenn dein Stuhl das nächste Mal kaputt geht, den du bei mir irgendwann mal gekauft hast, dann kommt der Servicetechniker später, wenn er mit allen A-Kunden fertig ist. Und er kostet auch mehr. Also du musst mehr für Ersatzteile bezahlen, mehr für die Stunde des Technikers und so weiter. Also es ist einfach wirklich ein Druckmittel, was da ausgenutzt wird. Und als wir das davon erfahren haben, eben relativ früh in der Validierung, da dachten wir, geil.
Das ist, was? Ja. Krass, dass es noch geht. Also heutzutage, dass man so quasi noch Geschäfte...
Unfassbar, oder?
Ich finde das voll verrückt.
Da denkst du, ey, das ist irgendwie... Was ist das? Die Mafia? Oder?
Ah, voll! Und also das ist aber auch noch so, dass es in Deutschland nach wie vor so gang und gäbe ist, dass das so gemacht wird.
Ja, genau. Weil die Alternativen einfach nicht da sind. Du hast ein Fachhandel-Oligopol, das heißt, du hast eigentlich nur so 7, 8 Händler, die wirklich groß sind. So, die machen eigentlich fast den ganzen Umsatz. So, und die hassen sich alle, aber gleichzeitig stecken die auch alle irgendwie so unter einer Decke und schützen sich gegenseitig. Ja, es ist eine sehr komplizierte Beziehung, glaube ich, zwischen diesen Händlern. Aber genau, du kannst als Zahnarzt aus diesem System nicht ausbrechen, weil alle dieses Spiel so mitspielen.
Also wenn du quasi als selbstständiger Zahnarzt sagst, ich möchte das anders machen, bist du aber eigentlich an die 7, 8 Unternehmen gebunden, die das machen und kannst gar nicht anders handeln.
Ganz genau. Und da die ja alle denken, dass der Zahnarzt eben ja immer noch dieses Bild halt der Porsche fahrende Dingsda-Bumsda, versuchen die natürlich da auch alles rauszuquetschen aus den Umsätzen einer Zahnarztpraxis. Ja, ist jetzt natürlich sehr ketzerisch irgendwie formuliert, aber es trifft schon ziemlich gut die Wahrheit. Und deswegen sind wir in diesen Markt rein, weil wir dachten, das ist, da läuft irgendwas nicht so, wie es laufen sollte.
Ja, also an sich klingt es ja absolut logisch, warum ihr diesen Weg gegangen seid. War das denn dann auch irgendwann so, dass diese Motivation und diese Leidenschaft so ein bisschen dafür gekommen ist, dass ihr gesagt habt, so, die Idee ist cool und wir stehen aber auch dahinter. Also das, wo hat sich das, irgendwann kam das dann, also wann ist das eingetreten?
Ja, schöne Frage, total. Also wir haben von Anfang an ja erstmal jetzt per se keine super Identifikation mit dem Zahnarztberuf gehabt. So, keiner von uns war das oder ist das. Das heißt, daher kam das erstmal nicht. Mittlerweile lieben wir unsere Kunden und kennen die auch deutlich besser und wissen mittlerweile, wie so eine Zahnarztpraxis funktioniert und was da wichtig ist. Und es ist unglaublich spannend, weil auch auf der Seite, also auf der Zahnarztseite ganz, ganz viel passiert. Wir haben 80% Frauen an den Unis und so weiter. Genau, also da passiert gerade richtig, richtig viel. Und was aber genau, um erstmal noch deine Frage zu beantworten, was uns halt super antreibt und was wir halt richtig, richtig geil finden, ist eben genau diese David gegen Goliath-Rolle. Ne? Wir machen dieses Jahr irgendwie 2 Millionen Innenumsatz. Das sind ja so Geräte im Wert von irgendwie 10, 15 Millionen oder so verkaufen wir. Da stehen wir noch ziemlich weit unten so. Ne? Also Henry Schein, das ist so der größte Fachhändler in Deutschland, macht 400 Millionen. Und das heißt, das ist ja schon irgendwie so ein David gegen Goliath. Wir werden in der Branche auch immer liebevoll von den Zahnärzten so der Robin Hood genannt.
Echt?
Und diese Rolle, die finden wir schon cool. Also, weil das macht schon Spaß.
Also Robin Hood ist ja jeder irgendwie auch mal gerne, glaube ich.
Ja, oder? Also so diesen Großen zu ärgern. Und das ist wirklich irgendwie auch ganz schön zu sehen, wie die eben, obwohl wir eigentlich noch umsatztechnisch eine kleine Fliege sind, machen die aus uns auf jeden Fall schon Elefanten.
Dann würde mich an der Stelle jetzt total interessieren, wie reagieren die Großen denn auf euch? Also ist das dann irgendwie so eine Akzeptanz? Probiert euch mal aus, ihr könnt einfach mal gucken, wie weit ihr kommt. Oder ist es schon, dass ihr auch so eine kleine Bedrohung seid? Also dass ihr wahrgenommen werdet als jemand, der vielleicht irgendwann mal eine größere Rolle im Markt einnehmen könnte?
Ja, aber Ersteres wäre wirklich schön. Aber es ist genau so, dass, also die mögen uns gar nicht gerne und versuchen uns sehr, sehr viele Steine in den Weg zu legen. Klar, wir werben bei denen natürlich auch irgendwie Techniker ab zum Beispiel. Das gehört dazu. Irgendwo müssen wir die ja herkriegen. Finden es wahrscheinlich auch ganz cool, wenn wir den einen weggenommen haben. Also es ist schon ein offener Schlagabtausch, das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, das ist eben auch umso schlimmer, wenn du eben nur 6, 7 Händler hast, also eine eingeschworene Truppe, die einfach sehr, sehr viel Geld verdient haben, obwohl sie wissen, dass sie dafür eigentlich nicht wirklich coole Sachen machen. Und ja, klar kriegt man dann Angst, wenn dann so ein kleiner Kampfzwerg irgendwie dazwischen kommt, der auf einmal irgendwie mit den Zahnärzten coole Sachen macht und irgendwie auch gut rüberkommt, von den Zeitungen geliebt wird, weil er gute Storys erzählen kann und so weiter und dann eben dann ja Techniker und sowas abwirbt. Ja, ich würde den wahrscheinlich auch nicht mögen, weil man will natürlich in seiner bequemen Situation bleiben, ne? Aber am Ende haben sie das zu lange durchgemacht, glaube ich, und müssen erkennen, glaube ich, dass sie sich selber verändern, sonst werden sie auch irgendwann weg sein. Also ich finde es interessant, der Aufstieg des Kleinen, der dauert immer sehr lange. Ich vergleiche das mal mit so einer Treppenstufe, wo man ständig hinfällt und sich das Kinn aufschlägt und oben auf der Treppe steht dann irgendwie der alte, noch glückliche, selbstbewusste Platzhirsch. Und wenn du dann irgendwann oben angekommen bist und schon völlig blau und rot im Gesicht, dann ziehst du ihn den Teppich unter den Füßen weg. Und dann fällt er die Treppe runter. Und runter geht viel schneller als rauf. Also man kann so eine Innovation perspektivisch nicht aufhalten. Vor allem wenn der Kunde das haben will. Deswegen sind die sehr gut beraten, glaube ich, über sich selber mal nachzudenken und nicht die ganze Zeit über uns.
Das wäre nämlich jetzt direkt meine nächste Frage gewesen. Wie nehmen die Zahnärzte euch denn? Also quasi eure Kunden, ist es dann wirklich auch so eine Dankbarkeit, die dann irgendwie vielleicht rüberkommt, wenn ihr sagt, guck mal, wir sind transparent, wir sind ehrlich und wir haben vielleicht einfach auch ein besseres Angebot als die anderen. Also wie nehmen die euch wahr?
Ah, das ist ganz gemischt. Es gibt ja das haben wir in der Uni gelernt, dieses Diagramm, wo man sieht, okay, irgendwie wenn ein neues Produkt in den Markt kommt, dann gibt es irgendwie Innovators, Early Adopters, Followers und so weiter und so. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade irgendwie, wir begeistern jetzt halt die Leute, die denen das schon lange halt auf die Nerven geht und die auch Lust haben, irgendwie was zu verändern. Das sind häufig auch sehr unternehmerisch denkende Zahnärzte und Zahnärztinnen. Und aber genauso gut gibt es halt noch eine sehr, sehr große Masse, die sich das bestimmt interessiert anschaut, aber auch noch eine sehr gesunde Portion Skepsis hat, weil du bist eben von dem Servicetechniker abhängig so. Und wenn der nicht gut ist oder keinen guten Job macht und dann wird dich das in der Praxis sehr schnell behindern. Und deswegen, glaube ich, gucken sich viele das auch noch in Ruhe an, weil ich meine, das wissen wir alle, Startups auch in anderen Branchen haben immer ihre Startschwierigkeiten und auch wir hatten schon unsere Startschwierigkeiten und werden noch welche haben. Genau, aber aus jedem Fehler lernen wir halt sehr schnell und werden dann sehr, sehr schnell besser. Also von daher, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt einen kleinen Kreis von richtigen Zahnarzthelden-Fans schon, würde ich sagen, die uns auch wirklich unterstützen, die uns auch sehr, sehr viel verzeihen. Aber die große Masse guckt sich das erstmal noch von der Tribüne aus an, glaube ich.
Was macht denn dann jetzt so eine Situation mit dir, wenn du ein Unternehmen gründest? Das ist ja nicht das erste Unternehmen, was du jetzt gegründet hast.
Ja.
Aber einfach, wenn du auf diesen riesigen Markt guckst und auf den ersten Blick ist es vielleicht eine Situation, wo man denkt, wie sollen wir auch nur ansatzweise den Fuß da in die Tür kriegen? Wie sollen wir nur ansatzweise den Großen da irgendwas streitig machen? Was passiert da in dir, das dazu führt, dass du es machst?
Ah, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, also du merkst ja, ich rede viel in Bildern. Ich glaube, ich kann mir die Zukunft einfach sehr, sehr genau vorstellen. Und die sehe ich einfach immer vor meinem Auge. Und das Einzige, was mich extrem nervt, ist, dass es viel zu lange dauert, dahin zu kommen.
Aber ich glaube, das haben wir alle irgendwie. Wir alle wollen schnell und sofort und auf einmal. Aber das ist halt irgendwie nicht so, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist es. Also ich kann mir das einfach, es ist für mich, als wäre es eigentlich schon da. Und ich sehe das total vor meinem geistigen, also auch wirklich nicht mit einer Selbstverständlichkeit. Und ich weiß auch, dass es sehr viel Arbeit wird, noch dahin zu kommen. Aber es ist für mich nicht ein Traum, irgendwie der größte Anbieter für Dentalgeräte in Europa zu werden, sondern das ist für mich die logische Konsequenz unseres Tuns. Und ich sehe das genau, wie das sein wird, wenn das dann da ist. Und das motiviert.
War das bei dir immer schon da, dass du gesagt hast, ich bin auf die Welt gekommen und ich war der geborene Unternehmer. Ich habe die Welt schon immer so gesehen oder hat sich das eher bei dir nach und nach entwickelt?
Ich glaube, ich war immer schon so ein Querulant. Ich bin immer schon sehr gegen den Strom geschwommen. Bin in meinem Leben häufig schon umgezogen, war immer der Neue in der Klasse, der sich neue Freunde organisieren musste und so. Also von daher bin ich es gewohnt, irgendwie in kalte Gewässer zu geschubst zu werden. Und das hilft heute natürlich total in diesem Job. Ich werde, glaube ich, nicht mein ganzes Leben lang Unternehmer sein, das glaube ich nicht. Aber das macht schon Spaß auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe ein paar Eigenschaften, die da sehr nützlich sind. Ich kann gut verkaufen, kann mir die Zukunft gut vorstellen, habe ein sehr gutes Gefühl für Menschen, glaube ich, kann die gut einschätzen, ob die gerade gut drauf sind, ob die gerade produktiv sind oder ob die sich langweilen, das brauchen die mir nicht erzählen in der Regel, das sehe ich sofort. Dafür habe ich extreme Schwächen mit Excel-Tabellen und so weiter.
Ich erkenne mich so sehr in deinen Worten irgendwie wieder. Also da ist so viel drin, was irgendwie bei mir auf so einen Punkt trifft, wo ich sage, so, hey, das ist, ich fühle diesen Typen. Ist es schwer für dich daran zu glauben, dass es klappt. Ich meine, du hast natürlich Erfolg schon gehabt und du hast auch Papiere und Zettel und Leute, die sagen, hey, der Typ ist cool und macht was. Aber wie schwer fällt dir das, daran zu glauben, dass es funktioniert? Ist es irgendwie so Zweifeln oder so? Gibt es das in deiner Welt oder ist es, es gibt nur diesen einen Weg nach vorne und irgendwann passt es?
Oh, das ist eine harte Frage. Zweifel. Also jetzt so nach, also ich mache jetzt seit 8 oder 9 Jahren jetzt Startup quasi, ne? Das ist jetzt das dritte Startup. Also Zweifel werden tatsächlich immer geringer irgendwie, weil man immer mehr, ich will nicht sagen, man stumpft ab, aber ich würde sagen, wenn ich eins gelernt habe in diesen 8 Jahren, dann, dass nichts, aber auch gar nichts einfach so geht. Nichts. Also jeder Weg, alles, was du tust, ist immer irgendwie steinig, klappt am Anfang nicht, musst 1000 Rückschläge hinnehmen. Deswegen, also da das einfach so ist und immer passiert, du aber merkst, okay, es geht aber immer weiter, es ist nur halt super anstrengend, habe ich keine wirklichen Zweifel. Nee, Zweifel kenne ich eigentlich nicht so wirklich. Ich merke, dass es einfach sehr anstrengend ist. Wenn man dann so 32, oder ich werde jetzt 33, ist, dann macht ja auch allein der Körper das auch irgendwann nicht mehr mit. Also muss man sich einfach seine Ruhephasen gönnen, sonst kriegst du irgendwann Tinnitus oder kannst nicht pennen und ja, all sowas. Also das merkt man schon. Ich würde sagen, dass am ehesten, was so in die Kategorie Zweifel geht, ich sage, oh Mann, warum geht das nicht schneller? Mehr arbeiten kann ich nicht.
Mehr arbeiten kann ich nicht. Wie kriegst du das hin, diese Balance dann zu schaffen und zu sagen, ich arbeite, ich habe mein Ziel und ich habe meinen Willen und ich habe meine Vision und ich will das auch erreichen, aber da gibt es auch irgendwie einen Mensch, der das hinbekommen muss. Und wenn dieser Mensch nicht gesund ist, genug Schlaf bekommt und vernünftiges Essen auf dem Tisch hat, so, dann funktioniert das ja nicht. Wie schaffst du das, dass du halt nicht daran kaputt gehst?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Also es ist tatsächlich schwer. Und ich glaube, von Balance kann man da nicht reden gerade. Also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich jetzt behaupte, ich wäre ein ausgeglichener Mensch, der gerade ein gutes Setting an Balance hat in seinem Leben. Das ist einfach nicht so. Familie, Freunde, das ist alles, sind alles Dinge, die darunter leiden. Dann leidet man aber vor allem selbst darunter, weil man die zu wenig sieht und was ja für so einen Ausgleich auch hilfreich wäre. Also das Einzige, was ich wirklich die ganze Zeit noch durchziehe, ist morgens auf dem Tennisplatz zu stehen. Also morgens um 7 stehe ich auf dem Tennisplatz und das hilft mir total irgendwie, ruhig in den Tag zu kommen. Dann manchmal meditiere ich dann noch, wenn ich es hinkriege zeitlich. An sich ist das gerade schon eher anstrengend.
Ich würde mal sagen, Startup heißt ja neu, innovativ und voller Power. Wo habt ihr denn angefangen und quasi alte Strukturen aufgebrochen und gesagt, das, was die Leute gemacht haben, die vor uns hier waren und immer noch da sind, was auch funktioniert, das machen wir aber jetzt besser. Wo habt ihr angesetzt und gesagt, da gehen wir jetzt andere Wege? Mhm.
Ja, weil der Markt eben, sag ich mal so, mit Schulterschluss versucht hatte oder immer noch versucht, uns sozusagen aus dem Markt fernzuhalten, mussten wir tippelschrittartig vorgehen. Das heißt, wir mussten die ganze Zeit unsere Strategie anpassen. Und das allererste, was wir damals machen konnten, war wirklich einfach im Internet zu gucken Zahnärzte im Internet nach Zahnarztstühlen. Also können wir, weil das war die Grundvoraussetzung, um den Vertriebler erstmal zu ersetzen, was ja unser Ziel war, ist, dass die Leute im Internet danach suchen. Und dann hat sich herausgestellt, jo, die suchen aber massiv danach. Und wir haben relativ schnell so 200 Anfragen pro Monat bekommen für Geräte. Alle über so einen Fragebogen, ganz, ganz rudimentär mit einer Jimdo-Seite und einer Typeform-Fragebogen, also alles so Tools. Und damit sind wir gestartet. Und dann haben wir diese Leads an den Fachhandel, also unser heutiger Mitbewerber, damals gegeben, haben dafür ein Geld bekommen und so weiter. Dann haben die Zahnärzte aber gesagt, ja Leute, ich wollte doch bei euch das kaufen, warum übergebt ihr mich denn jetzt an den Fachhändler? Da wollte ich ja weg. Und dann haben wir gesagt, dann beraten wir dich jetzt. Und da haben wir wirklich Röntgengeräte für 100.000 Euro am Telefon beraten und auch wirklich verkauft. Und dann ging es weiter und hat der Kunde gesagt, ja, das ist ja schön und gut, dass ihr mir das Ding jetzt verkauft habt, aber zum Aufstellen und Reparieren kommt da ja doch irgendwie wieder so ein Fachhandelsfuzzi. Und könnt ihr das nicht auch machen? Und dann haben wir angefangen, Servicetechniker einzustellen. Und die Servicetechniker waren dann auch die Voraussetzung, dass du überhaupt Händlerverträge bekommst. Also, dass du wirklich direkt beim Hersteller einkaufen kannst sozusagen. Das konnten wir vorher gar nicht. Da mussten wir immer über eben Fachhändler oder irgendwie über so verschiedene Quellen irgendwie da dran kommen. Und jetzt sind wir halt offiziell richtig Händler. So. Und dann haben wir jetzt gemerkt als letztes, dass eben dieser Servicebereich einfach extrem gut läuft. Also sind tolle Margen drin, kann man auch so sagen. Und vor allem hast du einen sehr, sehr starken Lock-in-Effekt. Wenn du den Service für eine Zahnarztpraxis machst, dann gehört dir die Zahnarztpraxis. Das heißt, das Verhältnis, die Interaktionspunkte zwischen dir und dem Zahnarzt, die sind dann ja fast wöchentlich da. Also stehst ständig mit dem im Austausch, machst den ganzen Service. Dann kauft er auch die Geräte bei dir, so in der Regel.
Das klingt jetzt für mich so, als wären einfach total viele Sachen, die ihr jetzt macht, gar nicht auf eurem Schirm gewesen. Also das ist alles so nach und nach sich irgendwie entwickelt. Ihr habt angefangen, habt im Internet ein bisschen geguckt und gemerkt, okay, wir sind ganz fit mit Digitalisierung. Und dann seid ihr nach und nach einfach gewachsen. Oder war das von Anfang an schon die große Idee, das irgendwann mal so zu machen, wie es jetzt macht?
Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich kann mir die Zukunft immer sehr gut vorstellen, aber nee, das wäre gelogen, wenn ich jetzt behaupten würde, ich hätte das von Anfang an alles so geplant. Nee, das war schon typisch rittartig. Wie gesagt, wir sind anders als vielleicht viele andere Startups, mit einem Problem gestartet und mit einem Markt und einem Problem und wussten aber gar nicht so richtig, okay, wo wir da am Ende bei rauskommen. Das könntest du nicht machen, wenn du jetzt ein E-Scooter-Startup haben willst, was innerhalb von 2 Jahren es schaffen muss, so viele Städte wie möglich in Deutschland zu entern, damit die Konkurrenz da keine Chance hat, weil da es eben so eine Winner-Takes-It-All-Geschichte gibt. Da ist so eine typisch schrittartige Geschichte gar nicht möglich. Aber in unserem Markt wiederum ist es gar nicht anders möglich. Also hättest du mir am Anfang 500 Millionen Euro gegeben, hätte ich damit nicht wirklich mehr anfangen können. Weil ich hätte erstmal mir mein Vertrauen in den Markt verdienen müssen, sodass die Hersteller sagen, okay, ihr kriegt Verträge. Sodass die Servicetechniker sagen, okay, ich fange bei euch an. Ich habe einen mega sicheren Job. Verdiene viel Geld, warum soll ich in ein Startup gehen? So, das ist in unserem Markt geht das, glaube ich, nur so. Was aber gleichzeitig eben richtig geil ist, weil das bedeutet ja, dass wenn du diesen steinigen Weg gemacht hast, der ist ja genauso steinig wie jedes andere Startup, was dann nachkommen möchte. Und da, glaube ich, sind wir ganz gut geschützt vor, dass der Olli Samba sich da irgendwie überlegt, er will Zahnarztstühle verkaufen. Das glaube ich dann nicht. Ja.
Wie wichtig ist denn für euch das Internet? Also läuft bei euch viel? Du hast eben gesagt, dass es direkt am Anfang sofort 200 Anfragen übers Internet reinkamen. Macht ihr viel mit Social Media? Wie läuft das bei euch?
Ja, mega viel. Also wir sind ja alles leidenschaftliche Storyteller. Das heißt, wir machen sehr, sehr viel Facebook-Werbung. Wir haben einen eigenen Videografen Vollzeit. Und genau, also wir machen die komplette Kundenakquise findet übers Internet statt, alles inbound. Das heißt, wenn unser Vertrieb mit einem Zahnarzt telefoniert, dann hat der Zahnarzt sich das ausgesucht. Der ist übers Internet zu uns gegangen, hat sich einen Telefontermin gebucht über Calendly, das ist auch so ein Tool. Ja, und das ist natürlich auch für den Vertrieb total geil, weil du, dann brauche ich halt nicht so aggressive Kaltakquise-Junkies, sondern ich braucht dann Menschen, die andere Qualitäten haben, so in der Beratung. Und die müssen eben nicht diese Kaltakquise-Fähigkeiten haben. Und das ist eigentlich auch ganz, ganz entspannt, weil das sind ja auch immer nicht die einfachsten Zeitgenossen in der Firma. Da muss man ja immer schon sehr, sehr stark das Ego streicheln. Und das haben wir zum Beispiel gar nicht, weil der Vertrieb bei uns ganz anders aufgebaut ist und mit ganz anderen Menschen besetzt ist. Genau. So, und was das Internet sonst für uns bringt oder wo das für uns wichtig ist, ist eben im Datensammeln. Das heißt, wir versuchen, den technischen Service gerade massiv zu digitalisieren, weil der ja auch noch sehr ineffizient läuft eben in dieser Branche. Also so ein Fachhändler braucht pro Problem im Durchschnitt 2,5 Einsätze, um das Ding zu lösen. Das fängt an, dass er eben das Problem gar nicht am Telefon oder per WhatsApp oder mit Videos analysiert, sondern er fährt erstmal hin. So, dann guckt er sich das an, dann muss er nach Hause Ersatzteil bestellen und wenn das dann 3 Tage später da ist, dann fährt er nochmal hin. Und so sieht die Realität gerade aus. Dann hat er einen Servicebericht mit Papier, auf Papier mit Durchschlag. Vieles davon digitalisieren wir jetzt und bauen eine riesige Datenbank auf, wo du dir vorstellen kannst, diese Datenbank hat irgendwann einen riesigen Fundus an Problemen, also alle Probleme, die es halt so gibt an Stühlen und Röntgengeräten. Und dazu eben Lösungsvorschläge, Anleitungen, Do-it-yourself-Videos, die richtigen Ersatzteile, die dazu bestellt werden müssen und. Und das soll den Service erstens effizienter und zweitens, und das ist das Wichtige, skalierbar machen. Weil außer Henry Schein ist kein Fachhändler gerade international tätig, weil das so schwer ist, weil das immer nur über Niederlassungen geht, also ist alles sehr, sehr feudalistisch sozusagen organisiert. Und wir versuchen durch einen digitalen Ansatz eben das zu zentralisieren und dadurch skalierbarer zu machen.
Also für mich klingt es auch so, dass ihr euch absolut nicht zu schade seid zu investieren. Auch durchzuatmen und zu gucken, wo fangen wir an, was macht am meisten Sinn und nicht sofort, wir machen jetzt das und müssen morgen sofort ein Resultat davon haben. Allein diese Datenbank aufzubauen oder in gute Leute zu investieren. Also es ist schon, du sagst zwar, es geht alles zu langsam, aber ihr habt schon irgendwie auf so eine Art und Weise auch verstanden, dass gute Dinge auch Zeit brauchen, oder?
Ja, das hast du schön gesagt. Ich glaube, so ist es am Ende, ja. Und ja, ich glaube schon, dass wir diesen Punkt, wo man jetzt als Startup noch sterben könnte, den haben wir, glaube ich, überschritten. Wir haben ein tolles Investorenboard, die an uns glauben und auch Geld nachschießen können, wenn es mal wieder knapp wird. Und wir sind in diesem Markt jetzt drin und werden von den Herstellern wahrgenommen. Kriegen Servicetechniker, die auch richtig gute. Ja, und mittlerweile kennen uns auch sehr, sehr viele Kunden halt und geben uns die Chance, ihnen zu zeigen, dass wir es drauf haben.
Wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich dich einfach mal ganz frech frage, wo willst du denn hin? Du hast jetzt so viel gesagt. Ich sehe das schon und weiß auch irgendwie so, wo das Ganze mal landen soll. Was ist das Ziel von Zahnarzthelden? Wo wollt ihr hin? Was ist das, was euch vielleicht auch antreibt?
Also ich glaube, wir haben halt alle richtig Bock auf international. Also ich liebe Reisen und liebe andere Sprachen zu sprechen, obwohl ich das teilweise auch nicht so gut kann, aber ich rede trotzdem. Und da haben wir richtig Bock drauf, glaube ich. Ja, und generell einfach diesen Popcorn-Moment zu erleben. Also irgendwann gibt's ja diesen Moment, wo auf einmal alles explodiert und ja, dann doch irgendwie die Dinge mal sich einfach anfühlen, anstatt eben so schwer und steinig, wie es jetzt immer noch ist. Auf diesen Moment freuen wir uns, glaube ich, alle. Dann freut sich das Gründerteam ganz sicher auch auf irgendwann den Moment, wo wir unser Unternehmen verkaufen. Aus zwei Gründen. Erstens, weil wir dann bestimmt mal einen kleinen Urlaub zusammen machen und mit einem unfassbar teuren Sekt auf Champagner darauf anstoßen. Aber zweitens auch eben, weil das unser Unternehmen natürlich viel schneller noch in eine große Richtung bringen kann. Also wenn uns jetzt irgendwie ein Hersteller kauft oder so, dann können wir eben sowas wie die Internationalisierung natürlich mit einer ganz anderen Schlagkraft angehen. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen einfach, ich würde fast sagen weltweit. Also es gibt so Regionen, die auf die wir sehr schielen. Wir glauben zum Beispiel, dass der Iran ein Riesenpotenzial hat.
Okay, warum der Iran?
Ich war 4,5 Wochen da. Ich glaube, das Land ist sehr kurz davor, einen Umbruch zu bekommen. Die jungen Leute haben damals das schon, also vor 2 Jahren war ich da, haben das damals schon nicht mehr akzeptieren wollen sozusagen, aber eben noch hinter verschlossenen Türen zu Hause das besprochen. Und ich glaube, da wird sich richtig was tun. Und wenn sich das öffnet, dann haben wir, ich glaube, dass sich dann der ganze Mittlere Osten extrem entwickelt. Und Iran ist einfach ein riesiges und auch sehr schönes Land. Und das sind so Märkte, die genau eben für Medizintechnik, die eine ganz große Schlüsselrolle spielen können. Was nur jetzt gerade eben nicht geht, weil sonst die Amis dir alles andere irgendwie schwieriger machen dann. Also genau. So, das heißt also Europa, Kanada, USA, Nahe Osten, das sind alles so Gebiete, wo wir richtig Bock drauf haben. Ja.
Ich hatte wirklich, bevor wir hier angefangen haben zu quatschen, keine Ahnung, was ihr eigentlich so macht, aber ich finde das total interessant und wünsche euch absolut viel Erfolg und ich finde das Popcorn-Bild total schön.
Ja.
Das werde ich mir auf jeden Fall merken.
Ganz lange den Topf erhitzen und dann irgendwann, ja,
Irgendwann fängt's an?
Irgendwann fängt's an.
Carsten, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem deine Ehrlichkeit. Du hast uns einen Einblick in deine Welt gegeben und ich konnte total viel für mich mitnehmen. Und ich hoffe, dass es bei den Zuhörern auch der Fall ist. Ich kann an der Stelle nur sagen, komm gut zurück nach Bielefeld und wir hören uns hier in der nächsten Folge des Neue Gründerzeit Podcasts wieder. Bis dahin, euer Fabio. Ciao.